Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, guten Morgen. Ich möchte Sie herzlich begrüßen. Ich bin Martin Ebert, Autor und seit einigen Jahren auch Verleger des Verlages, haben Sie vielleicht noch nicht gehört, Razzamba Verlag. Und seit einigen Jahren mache ich Bücher, vor allem auch von Autoren, die ich persönlich kenne, mit denen ich schon seit einigen Jahren zusammengearbeitet habe. Ich werde immer wieder auch gefragt, wie ist das eigentlich mit dem unverlangt eingesandten Manuskript? Und meine ganz ehrliche Antwort ist dann immer, es ist sehr, sehr schwierig. Das kommt ganz, ganz selten vor, aber es kommt vor. Und es hat mich mal ein Manuskript erwischt, wo ich irgendwie sofort dachte, ach, das hat was, das ist was ganz Besonderes. Und daraus entstanden ist, was Sie nun hier sehen, Dominik Lammert, Sinnzirkus. Und das ist Dominik Lammert. Ich möchte ihn herzlich begrüßen auch. Und ich stehe ja hier auch gar nicht im Mittelpunkt, sondern überlasse ihm jetzt einfach das Wort.
Ja, vielen Dank, Martin. Also der Sinnzirkus ist eine Dystopie, die den Leistungsdruck in unserer Gesellschaft auf die Spitze treibt und auch auf den Arm nimmt. In dieser Dystopie ist die gesamte Erde ein Sinnzirkus, der jeden Morgen sein blaues Himmelszelt aufschlägt. Und alle Menschen in dieser Dystopie sind Artisten, die einzig und allein für den Applaus leben. Und der Protagonist in diesem Buch ist der erfolgreichste unter ihnen. Er ist ein Clown, der sich das höchste Ziel gesetzt hat, dass man sich von der Erde aus setzen kann. Und das ist nicht die letzte Sprosse irgendeiner Karriereleiter oder der Gipfel irgendeines Berges, sondern ein Ziel, auf das alle anderen Menschen nicht einmal im Traum kommen würden. Und das ist der Polarstern. In der Rahmenhandlung sitzt er tatsächlich in einer Rakete und er nutzt diese Zeit, die verbleibende Zeit vor der Landung, um seine Memoiren zu schreiben. Und dabei fällt ihm also beim Schreiben immer mehr und mehr auf, dass er eigentlich nicht glücklich ist. Also dass dieser krasse Erfolg, den er hat, nicht ausreicht, um glücklich zu sein. Ich fange mit einem Ausschnitt aus der Rahmenhandlung an und dann lese ich ein Kapitel aus den Memoiren vor. Ich krame einen Bleistift und ein pappgebundenes leeres Heft hervor. Außerdem knalle ich noch eine Sektflasche und ein Glas auf das Armaturenbrett. Ursprünglich wollte ich den Sekt erst nach der Landung öffnen, zur Feier des Tages. Ich zucke mit den Schultern und schraube ihn schon jetzt auf. Fülle das Glas bis zum Überschwappen und nehme einen kräftigen Schluck aus der Flasche. Anschließend nehme ich den Bleistift in die Hand und setze zum Schreiben an, im Dunkeln. Ich fahre mit der spitzen Miene knapp über dem Papier entlang, um vorsorglich Wörter zu probieren. Mit welchem Satz sollte man sie beginnen, die Memoiren des erfolgreichsten Menschen, den es je gegeben hat und je geben wird? Nein, ich muss niemandem etwas vormachen, ich nicht, ich ganz bestimmt nicht, schreie ich. Soll sie doch jeder erfahren, die splitterfasernackte Wahrheit. Ich drücke den Bleistift so fest auf das Papier, dass die Mine bricht. Wo ist der Spitzer? Es gibt keinen. Ich nehme noch einen Schluck aus der Flasche. Das erste Kapitel lautet: Der Versuch, einen Bauchredner zu knebeln. Freiwillig kam ich nicht zur Welt, nein. Ich bruchlandete auf ihr. Das klingt irrsinnig, ich weiß. Aber anders kann ich mir das nostalgische Heimweh nun mal nicht erklären, das ich seit jeher verspürte, sobald ich in den Sternenhimmel hinaufschaute, in meinen unzähligen, durchwachten Nächten. Dieses schmerzlich schöne Gefühl beschlich mich vor allem beim Anblick des Sternbilds zwischen Skorpion und Schütze. Bei den Menschen ist dieses Sternbild als Schlangenträger bekannt, was absoluter Blödsinn ist, steht es dort doch unverkennbar, mein Sternenhaus, wie ich es nannte, mit seinem Dach, seinem Kamin und seinen Stufen, die in einen Garten führten, eine schier endlose Sternenwiese. Seitdem ich denken kann, wünsche ich mir nichts sehnlicher, als diese Erde zu verlassen, um zu den Sternen zu fliegen. Jedenfalls ist das das Erste, woran ich mich erinnere, wenngleich meine erste Erinnerung nur ein Traum ist. Ich stand in meiner Traumrakete. Passend zu meiner Vorfreude war sie quietschbunt angestrichen. Vor dem Start vergewisserte ich mich, ob alles seine Richtigkeit hat. Butterbrotsdose und Trinkpäckchen waren eingepackt und auch die Reisetabletten, von denen mir meine Eltern für gewöhnlich eine vor längeren Zugfahrten zu schlucken gaben. Ich beschloss, erst bei aufkommender Übelkeit eine halbe zu nehmen. Dann nickte ich mir selbstgefällig zu, setzte mich auf den Steuersitz und schnallte mich an. Allerdings bereitete mir das Rückwärtszählen von 10 Schwierigkeiten. Ich brauchte lange, sehr lange. Von der Abenddämmerung bis hin zum Morgengrauen, um genau zu sein, und auch dann wurde ich nicht fertig. Während ich also verzweifelt versuchte, bei der Zahl anzukommen, die, wie ich heute weiß, eigentlich gar keine Zahl ist, rüttelten meine Eltern an meiner Rakete, indem sie »Aufwachen« riefen, um sich im nächsten Moment verächtlich zu korrigieren. »Aussteigen«. Ich vermute, sie haben mir nie verziehen, dass das erste Wort, das mir über die Lippen ging, weder »Mama« noch »Papa« lautete, wie es sonst wohl üblich ist. Nein, mein erstes Wort lautete »Stern« und das zweite »Rakete« und das dritte, habe ich jemals »Mama« oder »Papa« gesagt? Beim Rückwärtszählen verstummte ich jedenfalls bei einer Zahl, die ich aller Wahrscheinlichkeit nach erfunden hatte, so gehässig, wie meine Eltern plötzlich losprusteten. Ich öffnete die Lider und fand mich in meinem Dachbodenzimmer wieder, wo mir ein künstliches Licht in die Augen stach, das meiner Nachtleuchte. Ich haute sie aus. Solange das blaue Himmelszelt des Sinnzirkus noch nicht aufgespannt war, wollte ich zumindest einen Blick zu den Sternen werfen. Doch der bedrückende Anblick, der sich mir dort draußen bot, zwang mich, meine Rakete, die sich nun endgültig zurück in ein Bett verwandelt hatte, so wie jeden Morgen, mit emporgeschlagenen Armen zu verlassen. Denn das Zelt hatte die Sterne bereits verdeckt und sein Anblick war unsagbar schlimmer als das der Nachtleuchte. Die Erde war wieder ein Zirkusplatz. Vom zu hastigen Aufstehen noch ganz torklich auf den Beinen betrachtete ich zufrieden lächelnd mein Zimmer, den kleinsten und mit Abstand größten Raum unseres backsteinernen Wohnwagens. Den kleinsten, da ein Maßband an den 4 Seiten zusammenaddiert die niedrigste Zahl ergab, den größten, da er durch meine Malarbeiten grenzenlos groß geworden war. Durch mein schräges Fenster beobachtete ich die Sterne an jedem Abend vor dem Schlafengehen mit Hilfe meines Kaleidoskops, das ich mir aus einem eingerollten Stück Pappe, durchsichtig bunten Plastiksteinchen und 2 Glasscherben zusammengebastelt hatte, um die Sterne in ihrer ganzen Farbenpracht an meine schräge Decke zu pinseln. Neben den üblichen sonnengelben Sternen waren vor allem Morgenhimmel rot, Nachthimmel dunkelblau und Nordlichtgrün funkelnde zu sehen. Im Anschluss verband ich die Sterne auf eine Weise miteinander, sodass niemand außer mir selbst bestimmen konnte, was sie überhaupt darstellten. Ich krempelte meine Ärmel rauf, bevor ich meine Zimmertür öffnete. Dann sprang ich, mehrere Treppenstufen auf einmal nehmend, hinunter durch den Flur hinein in die Küche, wo ich mich gegenüber meinen Eltern, diesen Saboteuren, an den Tisch setzte, wie beim Armdrücken. Erst als ich saß, fiel mir mein Geburtstagskuchen auf, dessen Kerzen mich wie Sterne anleuchteten und die Sehnsucht meines Bauches im Raketentempo in meinen Mund hochschießen ließen, sodass ich meinen innigsten Wunsch derart innig lospustete, dass ich meine aufkreischenden Eltern mit heißem Wachs befeuerte. Damit entfachte ich den Streit, der mich meine gesamte Kindheit über begleiten sollte. »Warum darf ich euch meinen Wunsch beim Ausblasen der Kerzen eigentlich nicht verraten?«, wollte ich von den beiden wissen. Während sie über eine Antwort nachdachten, die sie ihren Blicken zufolge an der leerweißen Küchendecke suchten, schaute ich sie abwechselnd mit großen Augen an. Mein Vater, ein Zahlenjongleur, legte seine Stirn in mondkratertiefe Falten. Dabei murmelte er irgendwas vor sich her, Zahlen wahrscheinlich. In seinem Kopf wohnte er nämlich in einer Zahlenwelt, aus der er wohl gebürtig stammte. Selbst in der Nacht klapperten seine Zähne aufeinander wie die Kugeln eines Rechenschiebers. Meine Mutter fühlte sich mindestens genauso sternweit von mir entfernt an, so wie sie mich anlächelte und dabei doch nicht lächelte. Als Schlangenakrobatin hatte sie sich nämlich die Ausdrucksweise jeglicher Planetenbewohner angeeignet, die sie in ihrem Leben besucht hatte, sodass sie mit ihnen durcheinander kam und das nicht nur in ihren Auftritten auf der Manege. Aus welcher Ecke des Universums sie stammte, das weiß ich nicht. Aber ich befürchte, das wusste nicht einmal sie selbst. Nein, sie wollte es nicht wissen, so ist es richtig formuliert. Sobald ich nachfragte, diesen Fehler beging ich nicht nur einmal, biss sie sich ihre Unterlippe blutig. Ach, weißt du, antwortete meine Mutter schließlich mit einem Schulterzucken, das meinte ich. Der Sinn derartiger Regeln hat sich mir ebenfalls nie erschlossen. Warum also nicht? Was hast du dir gewünscht? Ich will zu den Sternen, rief ich begeistert und sprang wieder von meinem Stuhl auf, der durch den Auftrieb auf den Fliesenboden schepperte. Ich will zu ihnen hinauffliegen und von oben aus zu euch herunterwinken. Und mein Vater quittierte meine Antwort mit einem Husten, dessen Lautstärke er mit einer Faust vor seinem Mund zu dämpfen zu versuchen vorgab. Mittlerweile bist du doch an einem Alter angelangt, an dem du dich auf eine sinnvolle Weise mit der Frage beschäftigen solltest, wie dein beruflicher Werdegang auszusehen hat. Mein was? Fragte ich, immer noch stehend. Meine Mutter schnippte mit den Fingern. Das macht Sinn, rief sie meinem Vater zu. Und zu mir, wie wäre es, wenn wir heute damit anfangen würden? Mein Vater hob meinen Stuhl auf und meine Mutter drückte mich an den Schultern auf ihn zurück. Dann zündeten sie die ausgepusteten Kerzen erneut an. Soll ich sie etwa nochmal auspusten, empörte ich mich. Wenn etwas unsinnig ist, dann ja wohl das. Nein, nein, in deinem Fall ist das sogar sehr sinnig, versuchte mich meine Mutter zu beruhigen. Dabei irritierte mich ihr gleichzeitiges Kopfschütteln, bei dem sie auch nickte, sodass sich ihr Kopf im Kreis drehte, mit und gegen den Uhrzeigersinn und andersherum. Ich musste wegsehen, damit mir nicht schwindelig wurde. Ich weiß aber nicht, was ich mir sonst wünschen soll, rief ich und verschränkte die Arme. Zahlenjongleure werden immer gesucht, schlug mein Vater vor. Nach deinen Auftritten sammelst du mehr Pinke-Pinke vom Manegeboden auf, als du ausgeben kannst. Es gibt nichts Sinnvolleres. Mein Gähnen deutete eindeutig auf einen Protest hin. Für seine alberne Herumjongliererei konnte ich mich nie begeistern. Und er strahlte auch nicht gerade während seiner Auftritte. Der fragwürdige Vorschlag meiner Mutter? Schlangenakrobat? Da genießt du größten Respekt, selbst bei den Nachbarn der Nachbarn der Nachbarn. Das ist mindestens genauso sinnvoll. Ich blähte die Backen auf. Auch das brauchte ich nicht zu kommentieren. Oder du wirst Zirkusdirektor, riefen meine Eltern gleichzeitig. Nein, widersprach ich. Ich brauche nur genug Pinke-Pinke, um mir eine Rakete kaufen zu können. Oder besser, ich baue mir einfach selber eine. Und um auch meine Mutter zu beruhigen, dann kann ich den Nachbarn von den Sternen aus eine Postkarte schicken. Vielleicht mögen sie mich dann auch. Glücklich über meinen gefundenen Kompromiss setzte ich erneut zum Pusten an. Aber bereits beim Luftholen sollte ich feststellen, dass es so einfach nicht werden würde. Meine Eltern rissen den Kuchen von mir weg und errichteten mit ihren Händen einen Windschutz um ihn. Als nächstes schauten sie sich verzweifelt an, wobei jeder der beiden vergeblich darauf wartete, dass der jeweils andere ein Machtwort sprach. Auch der andere in den Augen des jeweils anderen, womit jeder der beiden auf zwei andere Elternteile hoffte, die an ihrer Stelle antworten sollten. Letzten Endes machte aber keiner ihre Münder eine Bewegung, was, jedenfalls in meinen Ohren, nach einer stillen Zustimmung klang. Folglich beugte ich mich zu ihnen nach vorne und pustete gegen die Händemauer an. Erfolglos. Auf einmal rumorte mein Bauch wie ein Triebwerk. Aber du musst dir doch zuerst etwas Sinnhaftes wünschen, entgegnete meine Mutter diesem Geräusch süß-sauer, als würde sie mich zum zweiten Mal daran hindern wollen, abzuheben. Erst dann können wir endlich den Kuchen essen. Ich kippelte mit dem Stuhl, um mich so weit nach hinten lehnen zu können, wie nur irgend möglich. Ich drehte auch noch meinen Kopf weg, um meinem Widerwillen einen unübersehbaren Ausdruck zu verleihen. Dabei fiel mein Blick auf meine Geburtsanzeige neben dem Türrahmen. Einst pechschwarze Buchstaben, die früher meinen Namen bildeten, aber nun zu grauen Fetzen verblichen waren, ragten mir entgegen. Darüber schwebten bunte, breit lächelnde, fünfzackige Sterne. Warum war ich nur von dort oben weg? Ein Knall ließ mich fast zu Boden stürzen. Gerade noch rechtzeitig konnte ich mich an der karierten Tischdecke festhalten. Mein Vater. Er hatte seine Ellenbogen auf die Tischplatte gestemmt und sich zu mir herübergebeugt. Sicherlich kannst du mir schon, so mein Vater, da du doch so viel Zeit mit deinem Kaleidoskop, das nebenbei bemerkt nicht besser funktioniert als ein Teleskop, verbringst, den ein oder anderen Stern benennen. Polarstern, antwortete ich mit stolz geschwellter Brust. Zum Beispiel. Ich gebe heute zu, dass ich damals, wie alle Menschen, nur diesen einen Stern namentlich kannte. So, der Alpha Ursae Minoris. So lautet die Bayer-Bezeichnung, die Fachleute verwenden. Nein, du brauchst nicht so verbittert reinschauen. In deinem jungen Alter ist es gerade noch verzeihlich, auch mal einen kindlicheren Begriff zu verwenden. Und sieh mal, ich bin schließlich nicht irgendwer, sondern ein gestandener Zahlenjongleur. Natürlich weiß ich so etwas besser als ein kleines Kind, wie du eines bist. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, wie weit ist deiner, seien wir doch mal ehrlich, überaus bescheidenen Meinung nach, dieser Stern von deinem Sitzplatz entfernt? Schätz einfach mal. Ich versuchte, rasch zu antworten, um weiterhin souverän zu wirken. Ich überlegte und hob schon mal die Hände, wohl um erst einmal mit ihm zu sprechen. Über 400 Lichtjahre, brüllte mein Vater und hämmerte seine Faust auf den ächzenden Tisch. Die Knallerei weckte unsere Hündin, die unter dem Tisch geschlafen hatte, ohne dass es jemandem aufgefallen war. Sie fiel generell nie jemandem auf. Gähnend tapste sie zu ihrem leeren Futternapf, schaute enttäuscht hinein und drehte sich erwartungsvoll zu uns herum. »Sitz«, befahl sein Frauchen. Die Hündin setzte sich, natürlich. Und da stand sein Frauchen auch schon auf, um eine Dose ihres Lieblingsfutters zu öffnen. Und das, obwohl sie noch eine andere Dose offen hatte, wie ich ganz aufgebracht vermerkte. Meine Mutter ignorierte mich. Und schlimmer noch, sie schüttete eine ungeheuerliche Portion in den Napf. Und als wäre das nicht schon genug, tätschelte sie ihr auch noch das Köpfchen. Schwanzwedelnd fiel diese Töle über ihren Napf her. »Siehst du, wie einfach es sein kann?«, zwinkerte mir meine Mutter zu. Ich wandte mich wieder meinem Vater zu und versuchte dabei, so wenig wie möglich auf den Kuchen zu sehen. 4 oder 100, beides geht nicht. Und Jahre messen die Zeit, nicht die Entfernung, aber netter Versuch. Und so einer wird Zahlenjongleur. Ich schnalzte verächtlich mit der Zunge. »Sieh her«, tönte mein Vater mit einem Kugelschreiber in der Hand. Mit seiner perfekt geradlinigen und gleichmäßigen Schrift krakelte er etwas Unlesbares auf seine Serviette. Das ist eine Raketengrundgleichung, wenn man Variablen wie Gravitation, Reibung und so weiter mal außen vor lässt. Er machte eine Pause, in der er darauf wartete, dass ich wieder zu ihm sah. Seufzend tat ich ihm den Gefallen. So, fuhr er fort, mit der vorhin erwähnten Entfernung bräuchte man bis zum Polarstern. Aha, machte ich. Ich fragte nicht mehr, wie er jetzt auch noch auf die Idee kam, mit Buchstaben zu rechnen. Ich hatte genug gehört. Ich ließ ihn sein Ergebnis doppelt unterstreichen und seinen Kugelschreiber mit hochgetragener Nase auf die Tischplatte hauen, der dort entlang schlitterte und weiter auf den harten Fliesenboden knallte und dort in seine Einzelteile zerbrach. Danach saßen wir wieder da, mit einem verbissenen Schweigen. Ich ertrug sie, diese unerträgliche Stille, und ich war gewillt zu warten, bis meine Eltern endlich aufgeben. Es folgte das Tick-Tack der Wanduhr. Es waren alle drei Zeiger, die tickten. Die wohl längsten Stunden meines Lebens waren das. Manchmal habe ich das Gefühl, immer noch dort zu sitzen, in der Küche unseres backsteinernen Wohnwagens. Tick-Tack, Tick-Tack. Irgendwann kniffen meine Eltern ihre auf mich gerichteten Augen zusammen, als hätten sie etwas in den meinen entdeckt. Ich rieb an meinen Augen und schaute dann auf meinen Finger nach. Nichts. Trotzdem beugten sich die beiden zu mir vor, um meinen Augen entgegenzupusten, halb mit der Hand vor ihren Mündern, damit ich es nicht sah. Derweil betrachtete ich seufzend die Kerzen, dessen Wachs nun auf meinen Geburtstagskuchen tropfte. In diesem Moment ratterte mein Bauch wie ein verklemmtes Triebwerk. Und schossen mir meine Eltern entgegen, als hätten sie auf dieses Geräusch gewartet. Sie rutschten mir bedrohlich näher und stierten aufrecht sitzend auf mich herab. Ich sank tief in den Stuhl hinein, so, als wollte ich mich im Schatten ihrer finsternen Mienen verstecken. Dann rutschte ich vor, auf die äußerste Kante meines Stuhls, meine ganze Aufmerksamkeit auf die offene Tür gerichtet. Meine Knie schlotterten und ich war gerade dabei loszurennen, doch plötzlich packten mich vier Arme an den Schultern und schüttelten mich durch wie ein Erdbeben. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, was ich mir wünschen soll, piepste ich dabei. Sterndirektor? Meine Eltern ließen von mir ab und rissen ohne Vorwarnung den Kuchen noch näher zu sich heran. Sie schnauften die Kerzen selbst aus. Als ich entsetzt aufschaute, drückte ihr Blick mein kleines Köpfchen wieder runter. Bevor meine Eltern auch nur darüber nachdachten, ihren Schwitzkastenblick zu lockern, warteten sie darauf, dass jedweder raketenartige Laut in mir vollständig verstummt und lediglich das genussvolle Schmatzen unserer Hündin zu hören war, die sich dann zum Ausklang ihres Mahls provokativ die Schnauze leckte, mich dabei noch provokativer ansah, dann mit einem Zufriedenheitsgehen zurück unter den Tisch tapste und sich wieder hinlegte, den Kopf bequem auf die Vorderpfoten abgelehnt. Aufmerksam kontrollierend, dass ich auch ja auf der Erde bleibe, ließen meine Eltern von mir ab. Beim Aufschauen musste ich feststellen, dass der Abend hereingebrochen, dass das blaue Himmelszelt endlich wieder abgebaut worden war. Und meine vor Schreck zurückweichenden Eltern mussten feststellen, dass etwas in meinen Augen, etwas, das sich anscheinend nicht ohne weiteres aussitzen, geschweige denn wegpusten ließ, stärker brannte als jemals zuvor. So, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Gibt es irgendwelche Fragen? Sonst? Ja, vielen Dank. Dann Wiedersehen und eine schöne Zeit noch auf der Buchmesse.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.